Wir haben so viel Know-how hier. Wir können und wir müssen das hier schaffen.
Wir brauchen die Ladeinfrastruktur. Da hat sich viel getan, gerade in den Ballungsräumen. Aber es muss auch bezahlbar sein. Und wenn am Schluss vor dem Iran-Krieg der Diesel billiger war als der Ladestrom, dann findet ein Fehler.
So ein Unternehmer kann halt weggehen. Meine Leute bleiben hier. Ein Mittelständler, ein Handwerker, die bleiben hier. Die müssen hier produzieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Weil du zählst. Und heute wollen wir über den Industriestandort Deutschland sprechen und wie wir ihn wieder nach vorne bekommen. Das ist ein Thema, das euch ganz massiv interessiert. Da habt ihr uns unzählige WhatsApp-Nachrichten, Mails und Kommentare bei Social Media geschrieben. Jetzt schreibt doch am besten gleich mal in die Kommentare am Anfang, welche Aspekte euch da besonders interessieren. Denn vielleicht sprechen wir heute schon drüber, aber ansonsten das nächste Mal. Das soll hier ein Format sein, das wir wiederholen, dass das dauerhaft kommt. Und am besten ist natürlich, ihr abonniert den Kanal gleich, dann verpasst ihr die Folge auch nicht. Aber jetzt wollen wir gleich anfangen, über den Standort zu sprechen. Und dafür haben wir die komplette Expertise hier. Und zwar, wir haben Christiane Benner, unsere erste Vorsitzende, Jürgen Kerner, unseren zweiten Vorsitzenden. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo.
Hi.
Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, früher kannte ich jede Automarke. Wie würdest du das sagen jetzt? Wie würdest du das einschätzen? Haben wir da schon den Anschluss verpasst?
In China, das war echt sehr interessant erstmal, weil da ging mir das auch so. Also du siehst erstmal viel mehr E-Autos, Elektroautos als bei uns, weil du kannst sie dort an grünen Nummernschildern erkennen und die anderen, die mit Verbrennungsmotor haben, blaue Nummernschilder. China hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 80% Elektro zu haben, oder die nennen es immer Stecker Elektro, also auch Plug-ins. Die sind da etwas flexibler, was diese Betrachtung anbelangt. Dafür haben wir uns jetzt ja auch eingesetzt als IG Metall auf der europäischen Ebene, dass wir das hier auch so definieren. Reden wir gleich nochmal drüber. Und du siehst da zahlreiche Firmen. Das ist Wahnsinn. Da gibt es ungefähr 100 Autohersteller. Ja. Alle gehen davon aus, das wird sich auch nochmal sortieren. Ich würde nicht sagen, dass wir den Anschluss verloren haben. Es geht um folgende Punkte. Es geht um im Kern, was ist mit Batterientechnik? Was ist mit dem Thema autonomes Fahren und alles rund um die Digitalisierung im Fahrzeug? Was geht aber sozusagen auch alles das, wie man auf den Kunden, auf die Kundenwünsche eingeht? Das ist in China, glaube ich, ein Stück anders als hier. Deswegen ist es ganz gut, dass die Firmen da sind. Was ich einen krassen Unterschied fand, und das ist aber was wir hier könnten, der Programmierer, der Coder, der setzt sich sozusagen gleich einen Schritt weiter in das Fahrzeug. Also die simulieren dann, du hast dann halt Lidare, du hast Radare, du hast das Lenkrad, du hast diese ganzen Displays. Und er guckt, ob das, was er programmiert, da auch funktioniert. Also das heißt, die simulieren viel schneller und effizienter und können dann wieder einen Schritt zurückgehen, können ihre Programmierung wieder umstellen, können die Dinge wieder neu machen. Das heißt, die haben einfach die Abläufe schlanker aufgebaut, war mein Gefühl, als bei uns. Und die geben viel mehr Kompetenz in die Teams rein, weil die Ideen haben und da sehr gut diese ganzen Arbeitsprozesse steuern können. Also du hast das Gefühl, das läuft sozusagen viel selbstgesteuerter. Also ich habe da ganze Herrscharen von Programmierern gesehen, die aber dann gleich mit den Produktionern, also die industrialisieren einfach sehr schnell die Software, um es mal einfach zu sagen. Und das wird ja mit einer der entscheidenden Punkte. Das ist ja, warum muss man auch mal sagen, Tesla so lange so erfolgreich war, weil die haben ihr Auto um die Idee der Software rum entwickelt und auch Weiterentwicklung der Batterientechnologie und natürlich noch ein paar Gussverfahren innoviert, okay. Aber deswegen, ich bin da gar nicht so pessimistisch, sondern ich sag mal, wir sind an dem dran, was da gemacht wird. Und wir müssten, glaube ich, dann auch hier einfach schneller werden mit bestimmten Entscheidungen, Dinge weiterzuentwickeln, zu lernen, Fehler auszumerzen. Und das könnten wir hier ja auch.
Okay, können wir also hier auch. Wir müssen schneller Innovationen dann auf die Straße bringen. Jürgen, wenn du dir jetzt in 10 Jahren ein neues Auto kaufen würdest, was müsste da drin sein? Oder was meinst du, wie muss das Auto in 10 Jahren aussehen, damit das interessant ist? Was muss da alles sein? Wie sieht in 10 Jahren?
In 10 Jahren?
Ja.
In 10 Jahren möchte ich mich in ein Auto setzen, will eigentlich gar nicht mal lenken, sondern will, wenn ich müde bin, schlafen, will, wenn ich mir erholen will, einen Film angucken und will vielleicht im Endeffekt irgendeinen Videochat mit jemandem machen, mit dem ich unterhalten will.
Ja, ja. Okay. Und wie fährt das dann?
Das fährt elektrisch.
Fährt elektrisch. Jetzt ist eine Sache ja, die Bundesregierung und die EU-Kommission wollen das Verbrennerverbot jetzt ein bisschen verändern, aufweichen, kann man sagen. Es war ja eigentlich mal so gedacht, dass man ab 2035 rein elektrisch fährt. Jetzt ist die Idee, okay, man kann auch ein Auto mit Verbrennermotor fahren unter bestimmten Bedingungen. Das haben wir auch gefordert.
Ja.
Christiane, wenn wir jetzt sagen, aber das Auto der Zukunft ist elektrisch, warum wollen wir dann trotzdem noch den Verbrenner dabei haben?
Das geht, wofür wir uns eingesetzt haben, ist, dass du auch Hybride fahren darfst. Also das heißt, die Kombination aus Elektro und Verbrenner und auch Range Extender. Also ich mache jetzt mal einfach auch eine Kombination aus Elektro und Verbrenner, dass du die Chance haben sollst, das weiterfahren zu können, wenn du das mit erneuerbaren Kraftstoffen tankst und fährst. Wo viele Experten sagen, wir werden da nie genug haben an der Ecke. Aber Brasilien uns das spannenderweise im Moment vormacht in der Entwicklung. Also da geht schon auch was. Und du kannst auch mit diesen Fahrzeugen Beiträge leisten zur Klimaverbesserung. Also weniger CO2-Ausstoß würde ja auch gehen. Vorausgesetzt, die haben auch wirklich elektrische Fahranteile. Und das ist ja so das, wo einige sagen, sag mal, das Kabel liegt doch hier im Kofferraum, das ist ja noch nicht mal ausgepackt. Ja,
ne?
Aber da, wir sind ja nicht blöd als IG Metall. Wir haben gesagt, nur wenn klar ist, du liest einen elektrischen Fahranteil von mindestens 100 Kilometern aus. Also das geht ja technisch mittlerweile alles.
Klar.
Und ich will aber ganz ehrlich, also von daher sehe ich das auch so, aber ich sehe nicht in 2035 100% komplett Elektro in Europa, das sehe ich nicht. Weil ich sehe ja im Moment, was wir da mit Batterien, mit seltenen Erden, mit physikalischen Grenzen, es hat einfach mit dem Hochlauf nicht so geklappt, wie wir uns das 2019 überlegt haben, als dieses Ziel entstanden ist, 2035. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, entscheidend ist, wir haben schon gelernt, wir haben fürchterliche Verwerfungen, gerade in unserer Zulieferindustrie. Wir haben gelernt, sind all in gegangen, haben alles in Elektromobilität investiert. Die Aufträge sind nicht gekommen. Wir haben dort Unterauslastung. Wir haben dieses Thema so vertreten können, wir haben es mit unseren Betriebsräten und Beschäftigten ja diskutiert, dass wir einfach noch eine Übergangsphase haben für diese Technologie, bis wir sozusagen die Ladeinfrastruktur haben, einen korrekten Ladepreis. Sorry, China 8 Cent pro Kilowattstunde, Deutschland, mein billigstes ist, glaube ich, 44 Cent pro Kilowattstunde gewesen, also noch an den Rahmenbedingungen gearbeitet haben, auch mehr erschwingliche Modelle haben für die Menschen. Das wird jetzt im zweiten Halbjahr diesen Jahres besser. Weißt du, und vielleicht läuft es viel schneller und cooler hoch, als wir denken, dann ist es halt auch gut. Aber jetzt haben wir diese Flexibilisierung da drin und wir erwarten jetzt aber auch, dass die Arbeitgeber, die Unternehmen jetzt auch sagen, okay, dann gehen wir mit unseren Beschäftigten durch diese Phase durch und hören auf mit diesem Aderlass, mit diesen Werkeschließungen, mit dem Stellenabbau. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich meine, wir haben das ja nicht am grünen Tisch entwickelt, sondern wir haben das vor dem Hintergrund auch gemacht, dass uns so viele Arbeitsplätze kaputt gehen und wir können diesen Wandel, meiner Meinung nach, wir haben immer gesagt, sozial, ökologisch, also umweltbezogen und demokratisch. Das heißt, dass unsere Demokratie, dass unsere Menschen das hier auch aushalten und dass es sozial geht. Und wenn Mobilität nicht erschwinglich ist für einen Teil der Menschen oder nicht leistbar ist, auf Elektro umzustellen, dann können wir das nicht machen. Also da bin ich wirklich hart. Und China funktioniert da ja anders. Wir sind ja offen, haben das aber stark auch über Anreize gemacht, über massive, so wie wir das jetzt haben mit der Kaufprämie.
Ja.
Dafür haben wir uns eingesetzt. Wir haben gesagt, bis zu sozial gestaffelt, korrekt, wirklich sozial gestaffelt, bis zu 6.000 Euro kannst du dazu bekommen, jetzt rückwirkend am 1. Januar.
Mhm.
Das tritt jetzt im Mai, tritt es jetzt in Kraft.
Genau.
Also schon ein Package draus gemacht. Geil.
Genau, das ist auch was, was uns viele geschrieben haben. Per Mail zum Beispiel kam die Nachricht, die Automobilindustrie wird nicht weiter existieren können, wenn sie nicht endlich mit aller Energie sich darauf konzentriert, bezahlbare Elektroautos auf den Markt zu bringen. Günstige Modelle, wie sieht es da aus und was muss die Politik, wir haben jetzt schon gehört, Ladestrom ist eine Sache, Ladeausbau ist eine Sache, was muss jetzt also Hand in Hand Betriebe und Politik noch machen? Einiges haben wir schon geschafft, Prämien haben wir gebracht, Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos haben wir gebracht. Was muss jetzt alles noch passieren, sowohl bei den Betrieben als auch bei der Politik, dass es jetzt wirklich eine erfolgreiche Mobilitätswende.
Ich will mal bei den Betrieben anfangen. Unsere deutschen Automobilbauer haben viel zu lange auf das Luxussegment gesetzt, ja. Dass wir letztendlich keine günstigen Autos mehr für normale Menschen produzieren in ausreichender Modellvielfalt. Das war früher mal anders, ja. Und da, glaube ich, ist ein Umsteuern der Unternehmen auch wieder gefragt. Aus meiner Sicht ist der Weg falsch, nur Luxusklassen zu bauen, wenn man dann auf der normalen Ebene, wo wir als junge Leute mit gebrauchten normalen Autos eingestiegen sind, gab es eine gewisse Zeit fast gar keine deutschen Produkte, wo man gut reingehen kann. Und ich glaube, das muss wieder kommen. Man muss wieder den Markt auch bedienen mit diesen Produkten. Die Politik muss Verlässlichkeit ausstrahlen. Das größte Problem aus meiner Sicht war, warum Elektro ins Stottern kam, als wir unter der Ampelregierung die Förderung für Elektro von einem Tag auf den anderen gestrichen haben. Und damit war der Kaufanreiz sofort vorbei.
Eingebrochen.
Das hat sich lange nicht mehr erholt. Und das ist, glaube ich, dass die Politik muss verlässliche Rahmenbedingungen setzen und muss auch mal was durchhalten, wenn die Bild-Zeitung was dagegen schreibt. Ja, weil die Menschen haben ein Gespür. Kippt's oder ist es der lange Trend? Wir merken ja jetzt schon, wie Elektro wieder anzieht, weil die Preise nach oben gehen. Und plötzlich jeder überlegt, ja, es gibt Modelle, so, es passt. Wir brauchen die Ladeinfrastruktur. Da hat sich viel getan, gerade in den Ballungsräumen. Wir brauchen aber auch im ländlichen Raum, brauchen wir auch noch Ladeinfrastruktur.
Und in Europa.
Und in Europa natürlich auch. Aber es muss auch bezahlbar sein. Und wenn am Schluss vor dem Iran-Krieg der Diesel billiger war als der Ladestrom, dann findet ein Fehler. Ja? Hat sich inzwischen auch verändert. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss da die Politik auch einfach glaubwürdige Rahmenbedingungen setzen. Und um insgesamt, glaube ich, erfolgreich zu sein, hat Christiane viele Sachen angesprochen. Ich glaube, wir müssen auch wieder schaffen, dass wir das Thema Batteriefertigung in Deutschland, in Europa lokalisieren. Und da ist aus meiner Sicht Demut angesagt. Es ist nicht so einfach, plötzlich hier eine Batteriefabrik aufzubauen, wenn uns die Maschinen- und Anlagenbauer fehlen, wenn alle Teile aus China kommen. Vielleicht müssen wir auch mal wieder Joint Venture machen, mal andersrum. Nämlich, dass wir mit chinesischen Batterieherstellern Joint Venture machen, um wieder zu lernen, wie wir Batterie produzieren.
Das haben wir ja in einem Konzern, haben wir das
genau.
Bei VW haben wir ja mit Goshen, China Goshen, habe ich mir auch angeschaut. Mhm. Die Kooperation wirklich, die haben auch Teile in Göttingen und die machen wirklich coole Sachen. Und zwar bauen die mobile Stationen, wo du halt deine Batterie dann aufladen kannst. Das heißt, wenn du Mehrfamilienhäuser hast, dann fahren da so Dinger so rum und da kann die Speicher und dann kannst du da sozusagen variabel kannst du aufladen. Also es gibt
kommt
wirklich coole Ideen.
Dann.
Exaktamente. Ja, okay. Ich meine, by the way, eine Zapfsäule hat man auch nicht im Keller, gell? Da glauben ja auch irgendwie ja. Alle panisch. Also ich meine, die Dinger, die haben ja mittlerweile eine ordentliche Reichweite. Und das heißt, da gibt's gute Ideen, da gibt's eine Kooperation. Und was ich sagen wollte zwischen der Powerco, das ist die Batterietochter von VW, Goshen, und die sind auch in Spanien, die sind in Kanada, die sind in Salzgitter und halt eben in China. Wir haben so viel Know-how hier. Wir können und wir müssen das hier schaffen.
Ja, du sagst Industriepolitik, und da kommt ja eine Sache dazu. Selbst wenn die Betriebe bei uns alles richtig machen, sobald sie im internationalen Wettbewerb stehen, haben sie jetzt ein Problem. Und das ist gerade dieser unfaire internationale Wettbewerb. Wir haben da eine Videobotschaft bekommen vom Heinz aus Grevenbroich. Der ist Betriebsratsvorsitzender bei Aluminiumwalzwerke Spira. Da schauen wir mal einen Ausschnitt davon an. Mhm. Ich glaube, da müsste es kommen.
Wir schmelzen immer wieder neu ein, walzen und schneiden, was man braucht. Hier in Deutschland, in Europa, zu sauberen und fairen Bedingungen. Gut bezahlte Industriearbeitsplätze in allen Berufsgruppen. Und jetzt Zölle, neue Regelungen, Schrotte verlassen nicht nur das Land, sondern den Kontinent. Und wir verbleiben hier völlig ungeschützt. Wir machen die Produkte der Zukunft. Ohne uns keine Umwelt-, Energie- oder Mobilitätswende. Nicht wir brauchen die Politik. Die Politik mit ihren Zielen braucht uns. Wir, ich hoffe, die Einsicht kommt noch rechtzeitig. Ich weiß, ihr steht an unserer Seite. Es sind unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Arbeitsplätze, unsere Mitglieder. Dafür kämpfen wir auch dieses Mal wieder. Liebe Grüße aus Grevenbroich, Heinz.
Ja,
das, 5 vor 12.
Ja, genau. Das ist doch genau das, was es zeigt. Er hält den Wecker in die Kamera. 12:15 ist es. Also es ist wirklich dramatisch. Und der Heinz hat sowas angesprochen wie die Zölle. Und jetzt hast du da einen Trump, der Zölle erhebt und sagt, ja, ist doch einfach. Ich will, dass Produktion bei mir ist, Industrieproduktion bei mir ist. Mache ich einfach die Zölle hoch. Und jetzt stehen wir da. Und was machen wir jetzt, Jürgen?
Ja, wir kommen aus einer Kultur, wo die Politik sich eigentlich in Deutschland und Europa immer aus Industriepolitik rausgehalten hat. Industriepolitik war und ist für Teile der Politik heute noch ein Schimpfwort. So nach dem Motto, der Markt wird schon richten. Wir brauchen die richtigen Produkte, dann läuft das. Und jetzt sagst du richtigerweise, der Trump schottet dieses Land ab, America first. China schottet Branche für Branche ab. Man lässt uns ins Land und wenn man die Technologie in China selber hat, wenn man sie selber weiterentwickelt hat, geht die Tür zu. Machen Sie Branche für Branche, erleben wir jetzt bei Auto. Luftfahrt wird als nächstes kommen. Ja, wir können die Uhr danach stellen. Wenn wir den Markt beherrschen lassen, dann wird die Industrie in Deutschland und in Europa zugrunde gehen, weil dann kommen alle Überkapazitäten aus China und aus anderen Regionen nach Europa. Das heißt, für uns ist klar, wir wollen fairen Wettbewerb. Aber wenn es keinen fairen Wettbewerb gibt, dann muss Europa sich auch schützen. Und deswegen haben wir eine klare Forderung und sagen, wer in Europa Industriegüter verkaufen will, der muss einen Teil dieser Produkte in Europa fertigen. Nie 100% wie die Amerikaner oder wie die Chinesen in manchen Branchen. Aber 0% ist bei diesen Verhältnissen inzwischen auf der Welt auch naiv und töricht. Und leider haben wir zu viele nach wie vor in der deutschen Politik, die sagen, doch, wir machen nur Wettbewerb über Qualität und wir blenden völlig aus, dass die anderen subventionieren, dass die anderen Zölle machen und sagen, wir halten den Wettbewerb nach oben. Unsere klare Position ist, wir sagen, wenn jemand hier was verkaufen will, muss ein Teil in Europa produziert werden.
Ja, und die drehen sich da raus, gell? Also wollen nach wie vor viele Unternehmen, haben wir viele Debatten, die einfach sagen, ich will nach wie vor irgendwie weltweit auch das Zeug irgendwie möglichst billig einkaufen. Und wir sagen halt, es ist wirklich schwierig, weil guck jetzt im Moment erstmal, was passiert hier eigentlich mit den Arbeitsplätzen unserer Kolleginnen und Kollegen oder da ihrer Beschäftigten hier in Deutschland und da mal zu gucken, wie können wir da wieder Strukturen stärken, weil die wirklich zum Teil aus diesen ganzen Abläufen komplette Kettenstücke rausschneiden, weggeben. Und damit werden wir deindustrialisiert und das wollen wir nicht mehr akzeptieren.
Okay, wenn jetzt ein Wirtschaftswissenschaftler, du hast es gerade angesprochen, aber wenn der sagt, nee, also der freie Markt, wir müssen wieder auf den freien Markt kommen, das ist das Effizienteste, was sagst du dann?
Ja, da sage ich mir, es hat ja nicht geklappt. Und wir haben im Moment einfach andere Rahmenbedingungen. Das ist so, andere haben irgendwie die Spielart geändert, also mit Zöllen oder auch mit einer extrem aggressiven Industriepolitik wie China. Und ich meine, da sind uns ja auch Absätze, da sind uns richtig Märkte ja weggebrochen. Da muss ich doch als Deutschland und Europa anders, also ich habe so das Gefühl, wir spielen das alte Spiel des freien Marktes weiter und die anderen agieren aber anders. Und das heißt, da müssen wir anfangen, uns auch ein Stück zu schützen, zu gucken, was ist für uns wichtig, damit wir eigenständig bleiben, wirtschaftlich erfolgreich bleiben, Arbeitsplätze erhalten, Industrie erhalten, stabile Demokratie haben und da einfach ein Stück umsteuern. Und das, finde ich, muss die Politik verstehen. Ich meine, wir können in Schönheit in der freien Marktwirtschaft sterben, aber dann machen wir das deindustrialisiert und haben am Ende wirklich soziale Verwerfungen. Frag nicht nach Sonnenschein. Das akzeptieren wir als IG Metall nicht.
Okay, heißt, also du hast es angesprochen, wer hier produzieren will oder wer hier verkaufen will, muss hier produzieren. Ja. Heißt dann, wir brauchen Local-Content-Regelungen,
ja, genau.
European-Content-Regelungen.
Ja. Ja. So nennen wir das. Ja. Also darf ich mal, ich mache nochmal ein Negativbeispiel. Das finde ich nämlich das Krasseste. Mit europäischen Geldern siedelt sich ein chinesischer Autobauer in Ungarn an und sourced, also holt sozusagen die komplette Zulieferkette aus China, inklusive sogar chinesischer Beschäftigter, die das da aufbauen. Das heißt, bei uns bleibt gar nichts hängen, außer, dass dann die Autos billig hier auf dem Markt verkauft werden können. Mhm. Und das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Das muss Brüssel definitiv verhindern. Aber auch die deutsche Politik kann logischerweise agieren. Ganz klassisch haben wir jetzt uns für eingesetzt, Tariftreuegesetz, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen, beispielsweise mit Tarifbindung. Warum die Förderung für die Elektroautos? Wäre uns recht, wir würden das daran knüpfen, dass da XY% deutsche Wertschöpfung drin sind oder europäische Wertschöpfung. Also das ist noch nicht so ganz ausgemacht. Das ist auch Konflikt bei uns, weil viele ja auch europäische Netzwerke haben. Aber ich finde, wir müssen irgendwo anfangen. Und wir sagen ja nicht 100%, aber einen bestimmten Anteil, weil das würde unseren Kolleginnen und Kollegen in der Zulieferindustrie auch eine Sicherheit geben und würde vielleicht einen Maschinenbauer auch mal motivieren, zu sagen, kann ich nicht doch einsteigen in die Batterienproduktion? Sonst kaufen wir da ja auch wieder chinesische Maschinen ein. Also dann haben wir irgendwie nichts gekonnt.
Okay, verstanden. Du hast Tariftreuegesetz gesagt und da geht es ja auch um öffentliche Aufträge ganz viel. Jetzt ist es bei öffentlichen Aufträgen, da geht es um Steuergelder und dann ist die Praxis bis jetzt eigentlich, es wird ausgeschrieben und dann nimmt man den, der am günstigsten ist. Die Logik kann ich irgendwo verstehen, aber Jürgen, du sagst ja auch, das ist, so kann es eigentlich nicht gehen. Warum ist das die falsche Logik?
Das ist die falsche Logik, weil das Billigste kommt selten, sag ich jetzt mal, aus dem Land, wo wir leben. Mhm. Wir waren nie die Billigsten. Wir haben aber vielleicht die effizientesten Produkte über den Lebenszyklus. Okay. Ja? Und deswegen haben wir an der alten Regierung schon eine Debatte angefangen, ist dieses Vergabegesetz das Richtige? Und mussten dann leider feststellen, in den Vergabeverordnungen steht gar nicht drin, dass man immer das Billigste nehmen muss. Aber jeder, der eine Vergabe macht, egal ob es im Rathaus ist oder am Schluss bei der Deutschen Bahn, macht aus seiner Sicht am wenigsten Fehler und ist am wenigsten angreifbar, wenn er das Billigste nimmt. Die Menschen, die diese Vergaben machen, sagen zu uns, wir wissen ganz genau, dass wir da einen Fehler machen. Mhm. Wir müssen vielleicht das teurere Produkt nehmen, aber dann sind wir angreifbar. Und da haben die Menschen, die Beamten, Angst davor. Und das ist was wir dringend klären müssen. Wir müssen miteinander klären, dass wir nicht das Billigste nehmen. Man kann es entweder machen, dass wir da den Leuten mehr Rückgrat einflößen, mehr Mut auch einflößen, oder wir machen das, was andere Länder machen, dass die einfach ganz brutal bei Ausschreibungen das billigste und das teuerste Angebot streichen. Und damit ist klar, dass dieser Preisdruck nach unten, dass der nicht funktioniert, weil der billigste fliegt raus. Mhm. Sondern wir müssen wieder mehr in diese Kultur kommen, dass wir erstens auch bei Steuergeldern, finde ich, es ist legitim zu sagen, ein Teil der Produktion muss in Deutschland stattfinden. Wenn in Frankreich ein Zug ausgeschrieben wird, ist völlig klar, 100% dieses Zuges werden in Frankreich produziert. Mhm. Frankreich ist in der Europäischen Union. Wir schaffen es, Züge auszuschreiben, wo 0% in Deutschland produziert werden. Und das ist was die Menschen, glaube ich, nicht mehr akzeptieren und was auch unschlau ist, wenn man so mit Steuergeldern umgeht. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, in der Vergabe den Spieß umzudrehen, zu sagen, wir wollen nicht mehr das Billigste, sondern es geht um Effizienz und es geht auch darum, dass ein Teil der Produktion, wenn es um Steuergelder geht, im Land stattfindet.
Und dass es aus tarifgebundenen Unternehmen kommt. Das ist ja dann der Punkt, weil dann hättest du auch wieder Leute, die davon profitieren würden. Und dann hättest du ja auch wieder Einnahmen, weil Steuern gezahlt werden. Also ich meine, das ist schon, macht schon alles hochgradig Sinn.
Ihr müsst mir noch einmal Effizienz erklären. Okay. Oder heißt das denn dann auch bei Effizienz das Thema, dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt also wir hier ein Produkt bauen und das mit Steuergeldern bezahlen, dann sind ja die Leute, die hier arbeiten und die Unternehmen, genau, die zahlen dann auch wieder Steuern. Genau, und deswegen ist es effizient. Genau. Okay,
und jetzt habe ich es verstanden. Es geht ja in vielen Produkten um den Lebenszyklus. Ja. Und viele Produkte müssen gewartet werden. Viele Produkte haben mal einen Fehler, sind mal kurzfristig kaputt, da muss was repariert werden. Ja? Die berühmte Fliese an einer deutschen Schule, die über 1000 Kilometer mal ein Handwerker an diese Schulwand anbringt, wenn die runterfällt, da fährt keiner mehr 1000 Kilometer, um das zu reparieren. Mhm. Der Handwerker um die Ecke, da sorgen alle dafür, dass der auch am nächsten Tag da ist und diese Fliese repariert. Und das gilt auch für komplizierte Produkte, für Hightech-Produkte. Wenn man den Lebenszyklus nimmt, sind oft deutsche Produkte gar nicht teurer, obwohl sie in der Anschaffung teurer sind. Sie sind in der Regel wartungsärmer. Sie sind stabiler, haben weniger Ausfall. Und wenn man das über diesen ganzen Zyklus nimmt, sind wir eigentlich konkurrenzfähig. Aber es ist eine andere Betrachtung bei Ausschreibungen. Es geht nicht um das Billigste, sondern es geht auch darum, wo man sagt, über den Zyklus ist das Produkt am stabilsten.
Und wenn diese Fliese nicht um die ganze Welt muss, und jetzt ersetzen
genau,
wir mal Fliese durch
CO2. Ja,
das genau. Ist ein Punkt, aber jetzt ein anderer Punkt, den ich da noch mit reinbringen will. Ersetzen wir Fliese durch zum Beispiel OP-Maske und denken an die Corona-Zeit zurück.
Ist unabhängig.
Und plötzlich, wie groß ist dieser Sicherheitsaspekt bei dem,
was wir... Ja, absolut. Das ist ja mit einer unserer Gründe, warum wir gesagt haben, man nennt es resilient. Also das so einfach aufzustellen, dass du halt auch nicht die Gefahr hast, dass Lieferketten reißen können und dass du bestimmte Basisprodukte hier überhaupt nicht mehr machen kannst. Von daher wäre das, finde ich, Jürgen, was du sagst mit der Effizienz, heißt ja auch nochmal, du hast den Lieferanten einfach näher dran. Du musst nicht voll pervers ein Windrad um die Erde schippern, in ein in China produziertes Windrad hier aufzustellen. Ich meine, das ist völlig absurd. Das ist ja auch nicht mehr ökologisch, ne? Mhm. Also wäre schon cool, das hier zu machen.
Ja, absolut.
Und da finde ich, muss die Politik einfach Rahmenbedingungen vorgeben, weil die Unternehmen am Schluss immer in der Krise Besserung geloben.
Ja.
Und kaum ist die Krise vorbei, geht es immer darum, wo ist es am billigsten. Das beste Beispiel war die Halbleiterkrise, die wir schon mal hatten. Da haben alle Besserung gelobt. Erinnere dich, vor ein paar Monaten gab es wieder eine Krise, wo China versucht hat, da ein paar Sachen, einen Riegel vorzuschieben. Da gab es eine Runde mit dem Wirtschaftsministerium und da fragt sogar das Ministerium die Industrie, was habt ihr denn aus der letzten Krise gelernt? Stimmt es, dass ihr nur von einem einzigen Hersteller nach wie vor abhängig seid? Und dann gucken alle betreten in den Boden.
Mhm. Wo du sagst, die Politik muss da aufwachen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, sie wacht ein bisschen auf. Also wenn man der EU-Kommission zuhört, dann hört man schon, dass die immer wieder laut über das Thema Local Content, European Content nachdenkt. Wie groß siehst du die Chance, seht ihr die Chance, dass das jetzt kommt auch?
Brüssel hat sich viel schneller weiterentwickelt als die deutsche Politik. Ja, wir schimpfen immer auf Brüssel, aber in Brüssel ist inzwischen das Thema Local Content bei vielen gesetzt. Noch nicht durchgängig, noch nicht für alle Branchen, aber es ist als Idee gesetzt. Vor 2 Jahren war das völlig unvorstellbar. Da war der Markt das Entscheidende, der Wettbewerb das Entscheidende. Billige Preise für Konsumenten und für Hersteller, das war die Definition der EU. Und jetzt denken die Abgeordneten und die Leute in der Bürokratie, nennen es mal so, in Brüssel um. Und wir merken, dass das Land mit dem größten Industrieanteil, wo Local Content am meisten wirken würde, nämlich Deutschland, dass dessen Spitzenbeamte und dass dessen Wirtschaftsministerin in Brüssel dagegen lobbyiert. Und das ist der falsche Weg.
Ja, sehr skurril. Eine Sache, wenn wir jetzt gerade schon über die EU sprechen, eine Sache auch zum Thema internationaler Wettbewerb, die euch ganz wichtig war und die wir auch da durchgesetzt haben, sind Schutzzölle auf Stahl. Das ist jetzt gerade gekommen und da sieht man, also es gibt eine gewisse Menge, die importiert werden kann und was da drüber liegt, wird mit Zöllen bis zu 50 oder von 50% belegt. Also eine andere Sache.
Wie in den USA.
Genau, wie in den USA. Aber jetzt, Jürgen, sag mir, du wolltest das auch ganz unbedingt. Ja. Du hast da ganz lang schon dafür gekämpft. Warum ist das anders als jetzt bei Trump zum Beispiel?
Weil wir, anders als bei Trump, nicht uns komplett abschotten. Wir lassen nach wie vor 18 Millionen Tonnen Stahl in die EU.
Mhm.
Ja? Das heißt, 18 Millionen Tonnen, dass man ein Gefühl bekommt, das ist die halbe Produktion, die Deutschland in den letzten Jahren als Jahresproduktion hatte. Das ist schon eine große Menge. Wir sind der größte Stahlhersteller in Europa. So, das heißt, wir schotten uns nicht komplett ab. Aber wir geben ein klares Bekenntnis in Europa ab, dass Stahl einer der Grundstoffprodukte für alle weiteren Produkte ist und dass wir die selber beherrschen wollen. Und deswegen ist es richtig zu sagen, wir machen da den Cut, indem wir sagen, wir lassen eine gewisse Menge rein, aber wir schützen damit auch die noch vorhandenen Stahlkapazitäten in Europa. Und wie gesagt, 18 Millionen Tonnen ist nicht nichts.
Ja. Jetzt muss man sagen, wir schützen uns. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, woher dieser Stahl kommt. Ja. Der kommt großteils aus China. Und dieser Stahl wird ja stark subventioniert da auch.
Man kann es ganz brutal sagen, die Überproduktion in China, nur die Überproduktion von China, ist mehrmals als der Jahresstahlbedarf von ganz Europa. Das heißt, da zu sagen, wir haben eine faire Chance, mit konkurrenzfähigen Preisen zu arbeiten, ist völlig naiv.
Mhm.
Ja? China könnte von sich aus mehrmals Europa komplett bedienen, was den Stahl betrifft.
Ich glaube, man kann auch einen Punkt sehen. Schauen wir mal auf den Strompreis.
Ja.
Wenn man das mal vergleicht, du hast gesagt, die bauen ganz groß Erneuerbare aus, die bauen auch konventionelle aus, aber und sie subventionieren den Strom. Das ist das nächste Problem, was unsere Betriebe hier haben. Das hat uns zum Beispiel auch ganz viele Leute geschrieben, der Strompreis muss runter hier. Wie ist das denn, wenn man das vergleicht? Ein deutsches Unternehmen, ein chinesisches, ein US-Unternehmen, meinetwegen ein französisches Unternehmen. Wie sind da so die Verhältnisse? Was zahlen wir für Strom, was zahlen die für Strom?
Also ich würde uns jetzt gar nicht mit China und mit Amerika vergleichen, weil auch in Amerika gibt es Regionen, da ist er günstig, da ist er teuer. Ich würde uns mit Europa vergleichen.
Mhm.
Ja. Ein Unternehmen, das in Deutschland eine Produktion hat und eine Produktion in Frankreich,
ja.
Ein großes Unternehmen, geht in Frankreich in den Élysée-Palast zu Macron, verhandelt mit Macron einen Industriestrompreis für 5,5 Cent für 18 Jahre. Da ist die Planbarkeit da auf große Anlagen, in die man investieren muss. In Deutschland sind wir froh, wenn diese Unternehmen am Schluss mit allen Subventionen zusammen auf 12 bis 14 Cent kommen. Und eine Planbarkeit haben wir in der Regel von 3 Jahren.
Mhm.
So, So, damit ist klar, wo in Europa investiert wird, in Frankreich. Ja? So, und unser System ist auch im Energiebereich viel zu zergliedert. Wir haben viel zu viele, die die letzten Kilometer quasi bis zum Betrieb machen, die lokalen Netze, dann haben wir die Hochspannungsnetze, wo auch wieder Geld verdient wird. Ja, wir haben ganz viele Umlagen auf den Strompreis. Das führt dazu, dass am Schluss für uns Bürger der Strom relativ teuer ist, für die normale Industrie teuer ist und für die energieintensive Industrie ist er so teuer, dass die Betriebe sterben. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt mit dem Industriestrompreis einen ersten Schritt erreicht haben. Hilft er der energieintensiven Industrie? Nein, weil er viel zu kompliziert ist, viel zu wenig Wirkung hat. Aber er bringt für 3 Jahre schon mal eine Entlastung. Man soll nicht immer alles schlecht reden. Aber okay, das ist nicht das, was man im Nachbarland in Frankreich bekommt, die übrigens auch Mitglied der Europäischen Union sind. Ja. Mhm.
Und da müssen wir aufpassen, was passiert bei unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Stromrechnung. Mhm. Das ist ein Thema, das müssen wir auch in den Griff kriegen. Und ich meine, viele sagen halt, okay, ihr habt in Deutschland einfach über viele Jahre über die günstige Energie aus Russland, hattet ihr auch einfach eine andere Wettbewerbssituation. Ja, aber ich meine, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und ich finde, die aktuelle Krise durch den Iran-Krieg, durch die Blockaden, zeigt ja nochmal die Abhängigkeit auch von fossilen Energien. Da auch einfach nochmal, das eher, finde ich, als Motivation zu nehmen, zu sagen, wir müssen auf diesem Kurs der Erneuerbaren weitermachen. Ich meine, das ist ja die nächste Katastrophe, muss man ja sagen. Also eigentlich, das schreit ja gerade alles danach, auch nach Elektromobilität, weil wenn man sich gerade die Preise halt anschaut. Also ich sag mal, eigentlich liegt der Handlungsbedarf, der Druck, der ist ja enorm.
Das heißt, Deutschland muss investieren, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch eine Forderung, die ganz oft bei uns bei WhatsApp gekommen ist, bei auf den Social Media Kanälen. Kommentiert mal am besten unten rein auch, was die Politik alles machen sollte. Denn wir sehen, also es geht nicht nur um erneuerbare Ausbauen. Die marode Infrastruktur, die kostet Geld und Arbeitsplätze. Und das haben wir zum Beispiel bei der Ramadetal-Brücke doch eigentlich ganz gut gesehen.
Wahnsinn.
Also man erinnert sich,
dass
genau bei Lüdenscheid die Brücke war erst gesperrt, dann gesprengt, dann hat's, ich glaube jetzt hat's 4 Jahre gedauert. Eigentlich wären es 5 gewesen. Wir haben uns da ganz stark, die IG Metall hat sich da ganz stark dafür eingesetzt, dass es möglichst schnell geht. Mittlerweile ist sie wieder aufgebaut und das IW, also das Institut der deutschen Wirtschaft, das ist so ein Wirtschaftsforschungsinstitut, ihr kennt das, ich erkläre es nur mal einmal, das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Und das hat mal ausgerechnet, was sind die Kosten dafür, also nicht die Kosten dafür, diese Brücke zu bauen, sondern was waren die Kosten für Staus, Umleitungen, die schlechte Erreichbarkeit. Und die sind auf 1,5 Milliarden Euro gekommen.
Ja.
Nur dafür, dass diese Brücke, die eigentlich da sein sollte, nicht funktioniert hat. Susanne, was muss da die Erkenntnis jetzt daraus sein?
Ja, dass wir halt Investitionen in die Infrastruktur brauchen. Aber dazu gehört halt auch gute Planung, was Investitionen in die Schiene anbelangt, weil viel Güterverkehr läuft darüber. Ich meine, du kannst ja diese Rechnung, die du da machst, kannst ja extrapolieren, also hochrechnen, was uns das sozusagen alles an Schäden bringt. Und deswegen ist ja schon mal gut. Und da waren wir am 15.03. letztes Jahr auf der Straße, weil wir einfach gesagt haben, es geht jetzt nicht nur um das Thema Industriestrompreis, sondern es geht um das Sondervermögen, es geht um Investitionen. Und wir sind jetzt etwas garstig, weil das Thema nicht so gezielt angewendet wird, wie wir uns das vorgestellt haben, dass man das wirklich sieht in bestimmten Branchen, dass da gezielt investiert wird. Aber das wird jetzt ja hochlaufen. Wir sehen jetzt ein bisschen Stabilisierung, wenn man sich mal Wachstum anschaut im Bausektor. Also so langsam scheint das dann da auch anzukommen. Also da muss was gemacht werden in der Infrastruktur. Und das Dumme ist, diese Probleme, das war ja klar, dass das kommt so sicher wie Weihnachten und das Amen in der Kirche. Und das ist so, ich weiß auch nicht, das so irgendwie auszusitzen und die Probleme so weiterzugeben, das finde ich auch übrigens nicht generationengerecht, ne? Weil aber ich verschiebe das alles nach hinten.
Aber ihr seht, dass da wirklich jetzt, also diese Sondervermögen muss man erklären, dafür sind wir, du hast es gesagt, auf die Straße gegangen. Ja. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr war das. Die Bundesregierung hat es beschlossen, 500 Milliarden will sie investieren. Genau. Ihr sagt, da kommt was. Also vielleicht bin ich nicht gnädig genug, aber wenn ich jetzt Auto fahre, stehe ich genauso viel im Stau wie vorher. Wenn ich auf die Bahn warte, dann merke ich auch noch nicht, dass die pünktlicher kommt, sondern da ist immer noch was mit dem Stellwerk kaputt. Und wenn ich einen Kita-Platz versuche zu bekommen, dann ist es genauso schwer wie vorher. Wo geht denn diese 500 Milliarden hin? Oder also muss ich jetzt nur noch geduldiger sein? Oder wo ist die?
Ja? Ich glaube, dass die Sachen einfach dauern. Ja. Ja? Weil wir zum Beispiel, uns fehlen auch im öffentlichen Bereich die Leute, die in der öffentlichen Verwaltung solche Projekte auch planen können. Ja? Und das, auch da müssen wir schneller werden. Ja? Wir hatten in Berlin die Diskussion mit der Stadtautobahn, wo da die zwei Brücken einfach mal weggebrochen sind, dass so eine neue Brücke, wo ja schon eine stand, ja, 4 bis 5 Jahre brauchen. Und das, wir bauen ja nicht 4 bis 5 Jahre an der Brücke. Da ist die Hälfte der Zeit, ist Genehmigungszeit. Mhm. Ja? Auch da einfach deutlich zu machen, wenn da schon mal eine Brücke stand, ja, dann muss ich nicht wieder alle Genehmigungsschritte durchlaufen, damit da wieder eine Brücke steht. Das muss viel schneller, viel effizienter gehen. Das findet übrigens bei jeder Baumaßnahme in Deutschland statt. Es wird immer wieder so getan, als wenn wir es neu machen. Und da kann man ganz viel, wir brauchen gute Leute, wir müssen die Bürokratie rausnehmen und wir müssen einfach wieder schnell ins Handeln kommen. Ich glaube, wir alle miteinander brauchen ein paar Leuchttürme, wo wir auch sehen, dass da was vorwärts geht in diesem Land. Ja? Also nicht an Stuttgart 21 orientieren, der vielleicht in 10 Jahren fertig ist, sondern an ein paar Brücken, wo wir miteinander deutlich machen, hey, wir schaffen das.
Genau, können auch schnell gehen. Ja. Ihr habt uns jetzt ganz viele Lösungen eigentlich präsentiert, ja, was wir machen müssen. Und wir haben ja auch schon, ihr habt ja auch schon viel erreicht, wir haben schon viel erreicht. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, von E-Auto-Förderung bis zu Schutzzöllen bis zu einem Industriestrompreis, über den man streiten kann und noch vielleicht nachbessern muss. Ganz viel erreicht. Einige Sachen sind aber noch offen, sowohl bei den Betrieben als auch in der Politik. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was machen wir denn jetzt, weil wir, also ihr habt ja die Lösungen, wie bringen wir sie denn jetzt, wie setzen wir sie denn jetzt durch?
Ich würde gerne erst noch mal betonen, dass das, was wir erreicht haben, auch durch den massiven Druck und die gute Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten passiert ist. Also wir haben da wirklich überzeugt, Jürgen, ganz oft mit der Expertise, die die Leute aus den Betrieben dann dahin getragen haben und geschildert haben, wie sich jetzt, wenn irgendwas nicht kommt, dann auch nochmal auswirkt auf Arbeitsplatzabbau und so. Und das ist, da hört die Politik auch nochmal anders zu und die hört gut zu, weil sie weiß, wir haben halt 2 Millionen Menschen im Rücken und die das unterstützen, dass wir da eine starke Stimme sind. Und da das machen unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben total toll, sich da auch einzuklinken, auch mit den örtlichen Politikern zu reden. Das muss ja, das ist ja nicht blutleer, sondern du musst Leute überzeugen von Ideen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Du bräuchtest ja im Moment jetzt eigentlich einen beherzten industriepolitischen Plan, wo du vor allem mal sagst, jawohl, wir schaffen das hier mit diesen Leuten, mit diesen Beschäftigten, mit dieser Innovation, die wir ja noch haben. Und ich glaube, so dieses ganze Thema, diese Zuversicht und diese Idee, das mal so anzunehmen und sich anzugucken, das merke ich im Moment, das ist bei der Politik noch nicht so angekommen. In den Unternehmen, die sind zum Teil so schlecht drauf, wegen dieser Rahmenbedingungen, Preise, Energiepreise, Bürokratie, irgendwie, sie wollen ins Ausland gehen und irgendwie geht ihnen das hier alles, sind enttäuscht von der, da sage ich, ja, ich bin auch immer enttäuscht, aber ich meine, so ein Unternehmer kann halt weggehen. Meine Leute bleiben hier. Ein Mittelständler, ein Handwerker, die bleiben hier. Die müssen hier produzieren. So, und ich sag mal, sich da jetzt mal so ein bisschen auf das zu besinnen, was wir hier eigentlich können, so wie ich das auf der Hannover Messe erlebt habe, wo Unternehmen einfach waren, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind und auch an diesen Standort glauben und an die Beschäftigten glauben. Und das erwarte ich von Führungsleuten in diesem Land, da zähle ich uns beide auch mit dazu, aber dass wir halt wirklich hier irgendwie sehen, wie kommen wir durch diese schwierige, ich sag mal in der Zange, dramatisch zwischen China und den USA und dem Krieg, wie kommen wir da durch? Mhm. Also wie schaffen wir das, dass wir als Industriestandort stark bleiben, weil wir hier darüber Wohlstand generieren und unsere Demokratie stabil haben? Also ich finde das schon dramatisch. Ja, es ist ja nicht so, dass im politischen Umfeld nichts passiert.
Aber das Schlusswort ist dann, an die Beschäftigten glauben, an den Industriestandort glauben und wir sind 2 Millionen, ja. Deswegen glaubt ihr nicht an uns, wir glauben an, oder glaubt ihr nicht an den Standort, wir glauben an uns, ja. Wir kennen uns, ja. Und zur Not sind wir auch da.
Ja.
Okay, danke euch, vielen Dank.
Danke.
Das war, weil du zählst. Alles, was wir heute nicht besprochen haben und euch aber zum Industriestandort noch interessieren würdet, schreibt es uns in die Kommentare. Wir wollen uns gerne bald wieder zusammensetzen und wieder darüber sprechen. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.